Was denkst du, wie das der Wochendurchschnitt an Trainingszeit sein sollte über einen Zeitraum, relativ egal, von sagen wir mal 7 bis 10 Monaten an Trainingszeit, um sich relativ sinnvoll auf einen Ironman vorzubereiten?
10 Stunden.
Als dass ich gerne erzähle, wie Übertraining entsteht und dass das ein, darf man Phänomen sagen, eine, wie sagt man das, wenn das das Etikett bekommt, dass das eine Diagnose, das war das Wort, dass das eine Diagnose ist, die mit Testverfahren über Ausschluss funktioniert. Also es gibt wahnsinnig viele Testverfahren, die man durchlaufen muss, um dann am Ende feststellen zu können, ob man wirklich an dem Übertrainingssyndrom leidet und in welcher Stufe des Übertrainingssyndroms man sich befindet. Und nicht unerhebliche Teile dieser Fragen oder Fragebögen oder Testungen beziehen sich auf das Sozialleben.
Wichtig für mich war, ich habe massiv was draus gelernt. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ich habe zu dir noch neulich gesagt, boah, so eine, ich glaube, ich möchte doch keine Langdistanz machen, obwohl das ja immer mein Masterplan war, so, weil ich keine Lust habe, mein ganzes Leben diesem Training so unterzuordnen, wie man das ja offenbar muss. Ich bin jetzt mit diesen Erkenntnissen auf einem ganz anderen Punkt. Ich habe mich angemeldet für die Langdistanz und werde aber trotzdem nicht mein Leben dem Training unterordnen. Und habe auch das genauso auch mit meinem Coach besprochen und habe gesagt, es wird nicht meine Prio 1 sein. Und ich mache das, was ich kann. Und wenn mal ein Tag irgendwas ist und es geht nicht, dann halt nicht.
Herzlich willkommen, es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Hier ist euer Lieblingspodcast. Mein Name ist Björn Giesmann, mir gegenüber Sandra. Sandra, moin.
Moin, Björn.
Wie ist die Lage?
Wunderbar.
Die Stimmung ist hier richtig prächtig.
Ja.
Also das, die Hörer sind ja jetzt gerade erst dabei.
Auch die Hörerinnen.
Die Hörerinnen auch. Wir sitzen hier schon seit 4,5 Stunden. Die Stimmung ist super. Wir haben zwar noch nicht angefangen aufzunehmen, aber wir nehmen die Leute jetzt mit in den Flow, in dem wir uns befinden.
Ja, herrlich.
Oder? Csikszentmihalyi. Das war der mit dem Flow damals.
Ja?
Ja, also das war der, der, und ich gebe jetzt gerne zu, dass das eines der wenigen Inhalte sind, die ich aus meinen damaligen Psychologie-Seminaren an der Sporthochschule mitgenommen habe, den Namen desjenigen, der den Flow, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass er ihn entdeckt hat, also viele andere haben ihn ja vorher schon gefühlt quasi, aber er hat ihn sicherlich irgendwie gekennzeichnet. Und da der Name nicht ganz einfach ist, profiliere ich mich manchmal selber damit, dass ich ihn aussprechen
kann. Kannst du mal langsam sagen?
Csikszentmihalyi. Und jetzt bitte auf gar keinen Fall nach der Buchstabierung fragen.
Nee, ich bin so froh, dass du das gelernt hast. Du bist ja eh unter uns beiden der Master der schwierigen Wörter.
So wie bei Herzratenvariabilität.
Ja, hör auf.
Ja.
So, darüber reden wir heute nicht.
Sondern?
Sondern wir sprechen heute darüber, wie man als normalsterblicher Mensch, der so wilde Sachen hat wie einen Job und eine, wenn es ganz verrückt ist, noch eine Familie.
Halt
und
die Probleme, die einen im Alltag begegnen, auf dem Weg zum sportlichen Erfolg.
Ja, genau. Ja,
super.
Also, nee, genau das, darüber rede ich.
Ja.
Nein, also für Leute, die Job, Familie haben, die jetzt nicht Profi-Triathleten sind und trotzdem sich dieses lustige, verrückte und tolle Ziel gesetzt haben. Sie möchten was auch immer für eine Distanz, aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel Langdistanz, einfach weil es ja doch etwas intensiver ist in der Vorbereitung. So, die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut, ohne wahnsinnig zu werden, ohne sich scheiden lassen zu müssen und so, dass die Kinder auch noch mit einem reden.
Super. Was denkst du, wie das der Wochendurchschnitt an Trainingszeit sein sollte über einen Zeitraum, relativ egal, von sagen wir mal 7 bis 10 Monaten an Trainingszeit, um sich relativ sinnvoll auf einen Ironman vorzubereiten?
10 Stunden.
Super. Finde ich sehr gut. Und das frage ich auch immer.
Im Durchschnitt, also inklusive krank sein, aber auch inklusive intensiverer Wochen.
Super. Also finde ich richtig gut, weil das ist immer so ein bisschen meine Frage. Ich weiß, es ist ein bisschen der Realismusweg, den man da geht oder der rationale Teil, weil das sagt jetzt noch gar nichts über die Qualität aus und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das immer auch so eine Frage, die ich gerne stelle in Gesprächen, um abzuklopfen, ob wir auf dem gleichen Blatt Papier der Selbsteinschätzung auch sind. Weil die Anschlussfrage dann daran ist, ist das was, wo du sagen würdest, das kriege ich grob hin, das habe ich auch schon mal erfahren, das habe ich schon mal gemacht über einen Zeitraum von X, das mache ich vielleicht gerade eh schon. Und dann kommt man dieser realistischen Selbsteinschätzung oder kriegt man zumindest ein besseres Gefühl dafür, kommt der Sache näher. Und da, aber ich finde immer, dass das ist so ziemlich das Wichtigste oder der wichtigste Faktor am Ende, auch bei der Frage, inwieweit man das Training, die Vorbereitung, die Reise dahin, die Saison, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, in den Alltag, ins Leben, ins Umfeld, ins Soziale integrieren können.
Sozial, das ist mit den Freunden und so, oder?
Das ist das mit den Freunden. Wenn man die denn noch hat als Triathlet oder jemand auch jetzt, wollen wir gar nicht nur Triathleten, auch Radfahrer und so, dann genau.
Und wenn nicht, ist es einfacher.
Wenn nicht, ist es, würde man denken, dass es Zeit sparen könnte. Ja, und dann bringe ich immer wieder mein Gegenargument, als dass ich gerne erzähle, wie Übertraining entsteht. Und dass das ein, darf man Phänomen sagen, eine, wie sagt man das, wenn das das Etikett bekommt, dass das eine Diagnose, das war das Wort, dass das eine Diagnose ist, die mit Testverfahren über Ausschluss funktioniert. Also es gibt wahnsinnig viele Testverfahren, die man durchlaufen muss, um dann am Ende feststellen zu können, ob man wirklich an dem Übertrainingssyndrom leidet und in welcher Stufe des Übertrainingssyndroms man sich befindet. Und nicht unerhebliche Teile dieser Fragen oder Fragebögen oder Testungen beziehen sich auf das Sozialleben. Weil eines der häufigsten Gründe für das Leiden unter dem Übertrainingssyndrom darin liegen, dass man zu wenig soziale, psychosoziale Erholung auch in irgendeiner Form hat. Und da gehören zwischenmenschliche Beziehungen dazu und deswegen sind die für das erfolgreiche Bestreiten einer Ironman-Reise auch wichtig.
Na gut, dann behalten wir die.
Okay. Sehr gut. Und da wollen wir heute drüber sprechen, über all die Herausforderungen. Aber cool, also Test 1 bestanden, hätte ich bald gesagt. Realistische Selbsteinschätzung, was die Anforderungen des Wettkampfes angeht, auf jeden Fall schon mal mitgebracht mit 10 Stunden in der Woche. Darf auch mehr sein, darf auch manchmal ein bisschen weniger sein, alles entspannt. Ich frage das auch deswegen, sorry, dazu letzter Satz, als Ausschluss, weil wenn jemand sagt, mir reichen 6 Stunden, mache ich auf jeden Fall. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass irgendwann die Erkenntnis kommt, dass halt vielleicht die Entwicklung doch nicht so vor allen Dingen gesundheitlich sinnvoll und nachhaltig stattfindet. Wohingegen, wenn jetzt jemand denkt, dass er auf jeden Fall 15 Stunden trainieren muss, um dieses Ding am Ende zu schaffen. Also ist natürlich auch immer eine Frage von Trainingszeit und Wettkampfziel.
Ja.
Dann ist das auch zu hoch gegriffen. Da muss man dann sagen, nee, du musst es jetzt gar nicht, sagen wir mal, übertreiben zum Trainingsstart, sondern weniger ist manchmal mehr, mach lieber weniger, setz auf Kontinuität und so weiter und dann funktioniert es gut.
Ja,
super. Genau. So die Einleitung.
So die Einleitung.
Ich übergebe den Ball an dich.
Ja.
Wie ist es bei dir? Also jetzt hast du ja die 10 Stunden, hast du ja nicht einfach so gesagt, sondern die kommen ja aus irgendeiner Erfahrung heraus. Welche ist das?
Sehr witzig. Weißt du, woher die kommen? Weil ich neulich mit einem lieben Mitarbeiter, mit meinem Coach Jean gesprochen habe, als wir darüber uns beraten haben, ob ich mich anmelde für einen Ironman in Hamburg nächstes Jahr. Und da haben wir genau dieses Pensum besprochen. Und Jean hat gesagt, Björn sagt immer im Mittel 10. Also ich kannte deine Antwort auf deine Frage schon.
Super.
Ich habe, jetzt will ich nicht sagen geschummelt, aber nee, ich wusste schon.
Nee, schon.
Ich war einfach gut vorbereitet. Nee, aber wir haben tatsächlich, also ich trainiere jetzt seit einem knappen Jahr mit einem Coach. Habe ja damals angefangen, wirklich auch mit dem Ziel zu sagen, ich kann zwar noch nicht so richtig kraulen, aber ich möchte mal eine lange Distanz machen, wenn ich groß bin. Und wir geben dem Ganzen jetzt mal grob 2 Jahre. So. Ein Jahr davon ist jetzt vorbei. Ich habe gerade meine erste Mitteldistanz gemacht Und wir hatten angefangen auch mit so einem Trainingspensum grob von 10 Stunden. So, weil ich ja manchmal vielleicht auch den leichten Hang dazu habe, dann sowas sehr stoisch, ein bisschen verbissen, aber also noch nicht schlimm, aber so das positive Verbissen. Aber ich wollte es halt und hatte da Bock drauf. So, und dann halte ich mich, wenn ich einen Trainingsplan habe, dann habe ich einen Trainingsplan und dann halte ich mich auch an den. Ja, und habe auch irgendwie sehr viele Sachen dem untergeordnet, bis ich irgendwann, kamen so ein paar unglückliche Sachen zusammen. Das eine war, dass ich auf einmal komische Allergien, so Pollenzeug kriegte, kannte ich nicht, hatte ich vorher nicht. Also ich fühlte mich ständig so erkältet und kam gar nicht drauf, dass es eine Allergie sein konnte. Das wiederum leitete so eine ganz unglückliche Spirale ein. Und zwar, ich habe immer gedacht, uiuiui, ich werde ja krank, das ist ja nicht gut, dann soll man ja nicht trainieren. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss und habe mich aber dadurch dann mega gestresst und gedacht, oh Gott, und ich habe ja hier mein Ziel und meine erste Mitteldistanz und ich muss das ja alles schaffen und wie mache ich denn das? Also ich habe mich total wahnsinnig gemacht und für mich war das Schlimmste, dann immer meinem Coach sagen zu müssen, ich muss jetzt irgendwas verschieben, weil, also ich fühlte mich immer wie, ich habe immer gedacht, meine Güte, ey, das ist hier die ganze Zeit so ein Rumgejammer und Gejösel. Aber es war wirklich furchtbar und das erhöhte den ganzen Druck, den ich mir vor allen Dingen selber gemacht habe, noch mehr. Und dann habe ich auch nach einem Mittagessen, was wir dann mal hatten und das besprochen haben, habe ich was im Nachhinein, muss ich sagen, super Gutes gemacht. Bin deinem Rat gefolgt und habe einfach mal kurz einen Anker geworfen und mal ganz kurz Pause gemacht. Und mal 1,5 Monate vor der Mitteldistanz einen Monat Coaching-Pause gemacht. Jetzt ist das nicht der Rat, den ich euch geben will, dass ihr alle jetzt, das ist schlecht für Björns Geschäft auch, Coaching-Pause macht, der lacht. Aber ich habe das gemacht, um einfach mal ganz intuitiv trainieren zu können und um mal wegzukommen mit meinem Kopf von diesem Plan und um einmal zu gucken, ist es eigentlich das, was mein Leben gerade so massiv stresst, ist, dass ich meine, ich muss immer minutiös dieses Ding einhalten. So, und siehe da, und ich hatte auch noch andere komische Symptome, so komische Zittereien und so, das wurde jetzt rein organisch, das ist irgendwie alles zum Glück tipptopp. Da wollen einem die Ärzte immer schnell erzählen, du hast so viel Stress, das höre ich aber immer gar nicht gerne, weil ich Angst habe, das könnte stimmen. Vielleicht,
konnte das stimmen?
Vielleicht, also ich sag's ja jetzt nicht so gerne, aber vielleicht war das sogar so. Mhm. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einfach einen Monat haben wir Pause gemacht. Stimmt gar nicht, nicht 1,5 Monate vorher, sondern wirklich irgendwie, glaube ich, 3 Wochen vorher so oder 4. Und dann habe ich jeden Tag geguckt, was passt heute in mein Leben rein. So, und habe dann nicht hab das einfach nicht mehr und auch ganz bewusst nicht mehr auf Prio 1 in meinem Leben gesetzt. Und siehe da, mein Trainingsumfang ist gar nicht runtergegangen. Ich fühlte mich auf einmal besser. Mhm. Und ich habe, also deutlich besser als ich dachte, meine erste Mitteldistanz gemacht. Mhm. Und danach wieder mit dem Coaching angefangen. So, also wichtig für mich war, ich habe massiv was draus gelernt, ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ich habe zu dir noch neulich gesagt, boah, so eine, ich glaube, ich möchte doch keine Langdistanz machen, obwohl das ja immer mein Masterplan war so, weil ich keine Lust habe, mein ganzes Leben diesem Training so unterzuordnen, wie man das ja offenbar muss. Ich bin jetzt mit diesen Erkenntnissen auf einem ganz anderen Punkt. Ich habe mich angemeldet für die Langdistanz und werde aber trotzdem nicht mein Leben dem Training unterordnen. Und habe auch das genauso auch mit meinem Coach besprochen und habe gesagt, es wird nicht meine Prio 1 sein. Und ich mache das, was ich kann. Und wenn mal ein Tag irgendwas ist und es geht nicht, dann halt nicht. So. Und das hat mir so geholfen, also für mein, und es ist ja alles im Kopf, ne? Es ist ja so viel einfach wirklich, dieser Kopf ist ja schon so ein verrücktes Ding. Aber ja, nee, ohne Witz, also dass dieser Druck, den ich mir vorher gemacht habe, unnötigerweise und ihn mir jetzt aber genommen habe, indem ich einfach sage, mache ich und ich traue es mir natürlich jetzt, vielleicht habe ich auch, ja, erst eine Mitteldistanz und ja, ich habe verstanden, dass die Langdistanz das Doppelte ist. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt ein besseres Gefühl dafür irgendwie und habe jetzt gemerkt, okay, super, das Training war jetzt gar nicht mega optimal, lief aber richtig gut, wäre auch noch Luft gewesen. Also traue ich mir durchaus zu, dass auch mit meinem Setup, jetzt bin ich selbstständig und habe ein bisschen Flexibilität, auch was mein Tagesplan anbelangt und so, aber trotzdem habe ich auch echt viele, viele Themen und traue es mir trotzdem zu, das zu wuppen. Und habe da jetzt auch wieder Bock drauf und habe, freue mich jetzt auf meine nächste Mitteldistanz im September.
Als wir das Gespräch geführt haben,
ja.
Was, wenn du dich da kurz hin zurückversetzt an den Tisch beim Mittagessen, und ich dich damals gefragt hätte, von was für einem Zeitraum du ungefähr ausgehst an Pause und wie realistisch die Mitteldistanz ist im Sommer, was wäre deine Antwort gewesen?
Ich habe gedacht, dass ich deutlich länger Pause mache. Die Mitteldistanz haben wir, das war ja wirklich ein paar Wochen vorher, habe ich ehrlich, glaube ich, nach meinem Gefühl dich fast durch die Blume gefragt, ob das total irre ist, wenn ich da trotzdem jetzt hingehe. Und dann sagtest du, mach doch einfach. Und ich bin auch genauso hatte ich es mir auch geplant, dass ich gesagt habe, ich hab dieses teure Startgeld jetzt eh bezahlt und das Hotel kann ich auch nicht mehr stornieren. Und ich fahre da einfach, das habe ich mir aber an dem Tag schon fast überlegt, ich fahre da einfach mal hin und fange mal an zu schwimmen und gucke einfach mal, wie weit ich komme. So, es war dann am Ende, lief dann alles deutlich besser, aber die Tatsache, auch dort dann einfach mal den Druck rauszunehmen und auch, ich meine, ich glaube, man hat manchmal, wenn man so einen Sport macht, der so intensiv ist, und der auch so nerdig ist. Ich glaube, wir haben alle laufen Gefahr manchmal, dass wir uns selbst, die nicht Profis sind, ein bisschen zu ernst nehmen und das Thema auch ein bisschen zu ernst nehmen. Und ich kann nur für mich sprechen, ne? Aber ich muss sagen, mir hat das total, da einmal den Stecker zu ziehen und einmal dieses Ganze nochmal auf Null zu stellen und nochmal einmal neu zusammenzubauen, vor allen Dingen in meinem Kopf, in meiner inneren Prio-Liste, hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich hätte gedacht, ich mache ein halbes Jahr Pause. Ich habe eigentlich gar keine Pause gemacht, nur Trainingsplanpause.
Super. Wozu war die Pause gut?
Die Pause war gut, um einerseits festzustellen, dass es mir eigentlich erstmal gut geht, also auch rein körperlich. Also wie gesagt, so Allergie konnte ich jetzt ausschließen, das war total hilfreich. Also einfach zu wissen, weil ich zwischendurch dachte, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mit mir stimmt alles, ich bin topfit, alles in Ordnung. Das war schon mal hilfreich, damit man das aus dem Kopf hat. Dann war gut, die Priorisierung, wie gerade gesagt, einmal neu zu machen. Aber eben auch die Erkenntnis für mich persönlich, dass ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie gerade gar nicht so fit. Ich war gar nicht so unfit. Also es ging besser so. Dann hatte ich eigentlich, Laufen ist eigentlich meine stärkste Disziplin, bin aber vor der Mitteldistanz wirklich kaum gelaufen. Machte aber nichts. Also kam ich trotzdem ganz wunderbar, trotz Hitze und allem, irgendwie kam ich da wunderbar durch. Das hatte ich auch so ein bisschen im Gefühl, dass ich wusste, das kriege ich irgendwie hin. Zur Not, auch mal jetzt nicht perfekt trainiert. Aber es hat mir Selbstvertrauen zurückgegeben, was ich, glaube ich, auf der Strecke mal kurz verloren hatte auch.
Und wenn du heute auf den Weg, und jetzt nicht auf den Ironman selber, sondern auf den Weg dahin guckst, kannst du dir einen Zeitraum überlegen, die nächsten 4 Wochen, den Winter, was weiß ich was, wie fühlt sich das an?
Total gut.
Super.
Total gut, weil ich mir den Stress, den eigenen, genommen habe. Und weil ich jetzt einfach weiß, so, ja, mein Gott, und wenn ich mal 2 Wochen erkältet bin, dann ist das halt so. Mein Gott, fällt doch keiner von um. Also das, und jetzt muss man natürlich auch immer vom Ziel ausgehen, ne? Wenn ich sage, ich mache Langdistanz hoffentlich, also anmelden kann sich ja jeder, aber also Ziel Langdistanz nächstes Jahr im Juni. So, mein Ziel, es war mein Wunsch, aber nicht mein Ziel, da jetzt mit in 8,5 Stunden durchzukommen, ist ja unrealistisch. So, ich möchte jetzt auch nicht in 15 Stunden zu Fuß gehen dadurch idealerweise, aber ich möchte, mein Ziel ist einfach, dass ich da gesund durchkomme, mental stark und mich gut fühle, und das ist mein Ziel, dass ich da mit einer soliden, ordentlichen Zeit durchkomme, aber die ja hier auch jetzt total wurscht ist, ob ich irgendwie, ob es 11,5, 12,5, ne? Aber also halt so ein sowas halt, was irgendwie realistisch ist, so dass ich so gut trainiert bin, dass ich es auch, dass ich idealerweise auch den Marathon auch ordentlich laufen kann. So, das wäre mein Ziel. Und das glaube ich, dass das müsste eigentlich machbar sein, ohne dass ich jetzt meinen Kindern sage, ich kann leider jetzt die nächsten 11 Monate nicht mehr mit ihnen reden und spielen oder was auch immer und irgendwie allen Leuten in meinem Umfeld sagen muss, dass ich mit ihnen auch nichts mehr zu tun habe und meine Firma leider auch nicht weiter voranbringen kann.
Und du hast gesagt, es müsste machbar sein. Und auf dem Weg dahin, was könnte dazwischen kommen, dass das vielleicht doch nicht machbar wird?
Nix. Ja, keine Ahnung. Trümmerbruch im Fuß oder so.
Immer also eher unangenehm.
Ja, unangenehm. Ja, natürlich können immer Verletzungen, also sowas kann immer dazwischen kommen. Verletzungen oder irgendwas kann immer dazu kommen, dass, weiß man ja auch nicht, dass, also gesundheitlich bei mir oder irgendwas in der Familie oder so, also es kann immer, es kann immer irgendwas sein.
Und sind das die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, Dinge, die du beeinflussen kannst?
Nö.
Super. Sehr gut. Gibt es Dinge, die du beeinflussen könntest, die dazwischen kommen könnten?
Bestimmt. Also ich könnte wieder anfangen, mich total verrückt zu machen und in diese alte ja, Rolle ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das Ganze wieder zu verbissen zu machen und zu stoisch, das könnte dazwischen kommen und das ist dann eher kontraproduktiv und das wäre nicht gut. Also ich glaube, ich kann es gut hinkriegen, wenn es mir gelingt, das weiterhin mit einer gewissen Gelassenheit trotzdem zu sehen. Mhm. Auch wenn es das ist, was es ist, ein Training für einen Ironman.
Und jetzt bauen wir den Satz ein kleines bisschen um gerade und machen den ein bisschen zukunftsgerichteter. Du hast gesagt, ich glaube, dass, wie können wir den umbauen, dass der noch so ein bisschen deutlicher wird?
So, fühlt sich hier gerade wie Deutsch-Nachhilfe ein bisschen.
Subjekt, Prädikat, Objekt quasi.
Ich werde alles daran setzen, das, sag du doch mal meinen Satz.
Nee, den sagst du schön selber. Also ich kann dir nochmal sagen, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ich glaube, also erstmal könnte dazwischen kommen, dass du dich nochmal so stresst. Mhm. Dann könnte dazwischen kommen, dass du das so stoisch siehst. Und ja, so in die
das
Richtung.
Das ist mein festes Vorhaben, weiterhin gelassen und mit Freude mich auf diesen Ironman vorzubereiten.
Genau, also festes Formen ist schon ganz gut. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen einfacher und lassen das nicht so, wie sagen wir, hochtrabend klingen. Ganz stumpf. Ich
weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Nee, alles gut, wir kommen da schon hin. Mach dir keinen Stress. Es ist mein festes, also wenn du dir den Satz sagst, wenn ich dich in 4 Wochen nochmal frage, was du dir heute vorgenommen hast und hast einen Satz, den du jetzt gleich aufschreibst, dann quasi. Ne? Und da steht drauf, von dir selber geschrieben, es ist mein festes Vorhaben, dieses und jenes zu tun. Kannst du den ernst nehmen oder wie würdest du den vielleicht umgestalten, dass er einfach ein kleines bisschen einfacher wird? So, stell dir den Satz mal so vor, wie der für dich total leicht von der Hand ging und wie der klingt wie ein Sandra-Satz, den du auch in 4 Wochen noch ernst nehmen kannst. Einfaches Wort. Du hast es auch eben schon mal gesagt.
Ich mach das jetzt einfach.
Genau. Ja, super. Ich werde das machen. Ne? Also in die Zukunft gerichtet quasi. Und jetzt müssen wir den Satz aber schon noch einmal richtig ausformulieren. Also ich werde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist eine neue Meditationsfolge.
Ja, ist okay, wir bleiben da schon dran. Ja.
Ich bin froh, dass einer von uns immer so ernst bleibt. Mhm. Ich werde. Mich weiterhin nicht selber in den Wahnsinn treiben.
Super, sehr gut. Genau, und in den Wahnsinn treiben klingt ein bisschen dramatisch, ne? Vielleicht nicht, ich werde mich nicht stressen, zum Beispiel. Auch wenn, was könnte dazwischen kommen?
Auch wenn irgendwas dazwischen kommt, das Leben, dann ist das halt so.
Super, ja, finde ich sehr gut. Also nächste Aufgabe wäre
so einfach, wolltest du sagen, ich wusste gar nicht,
wo. Nee, genau, ja. Also deswegen, und das ist gar kein Problem, wenn das ein bisschen dauert, ne? Weil das ist, also mir geht es darum, dass man das sich auch so ein bisschen vor Augen führt und jetzt wäre wirklich eigentlich der nächste Schritt, das schreibt dir den Satz auf. Und
nein, für mich ist es, das ist, also Das ist der Deal, den ich mit mir selber habe. Und das war auch der Deal, den ich mit mir selber gemacht habe, als ich mich dazu entschlossen habe, mich anzumelden.
Super.
Dass ich es nur, dass das meine Grundvoraussetzung ist, das zu machen, wenn ich mich damit nicht mehr so stresse.
Genau, total gut. Und das ist ein Riesenschritt.
Und ne? Luft lasse für mal Luft dran lassen. Also Luft lasse für Imperfektion, für das Leben, dass es total okay ist, dass mal irgendwas im Job, Kinder, was weiß ich, ja, dann schwimme ich halt mal eine Woche nicht, finde ich eh doof. So. Ja. Super, also ich lasse jetzt Luft für, also Schwimmen ist bei mir, war aber auch noch nie auf eins, muss ich vielleicht dazu sagen, fairerweise. Das fällt mir total leicht, das nicht zu machen.
Mach mal die Augen zu und sag mal, wo du die Luft lässt quasi, also rein, wo fühlst du das?
Wo ich die Luft lasse? Achso, ich so Augen zu machen. Du meinst jetzt in meinem Trainingsalltag?
Mach mal die Augen zu und fühl mal, wo du die Luft lässt.
Ich weiß leider, ich weiß schon wieder nicht, worauf du hinaus willst. Alles gut,
kein Problem.
Ist voll schwierig heute für mich.
Ja, ist gar kein Thema. Die Leute dürfen live dabei sein. Fühl dich auch nicht unter Druck gesetzt, dass hier 8,4 Millionen Menschen zuhören, ja, ne, wenn wir das so besprechen.
Total, ist kein Problem.
Mach mal die Augen zu.
Ja.
Nimm dir mal ein paar Sekunden. Mhm. Und lass mal Luft.
Mhm.
Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes unbedingt, aber wo fühlst du das, dass du, wenn du gestresst sein könntest und dann ein bisschen Luft dran lässt und so weiter, gibt es einen körperlichen Ort, wo du das spüren kannst?
Ja, in meiner Mitte. Also es ist einfach dieses Gefühl so, also überall eigentlich ist einfach ein bisschen weniger Körperspannung, was das Thema anbelangt. Das klingt jetzt kontraproduktiv. Nee, aber,
gar nicht. Das klingt super produktiv.
Aber ich meine es wirklich überall. Also einfach das Ding nicht zu ernst nehmen. Es ernst nehmen, weil es ist schon auch was, aber es eben nicht zu ernst zu nehmen.
Ich finde Luft lassen ist nämlich ein total schönes.
Kann ich also, Augen wieder auf?
Ja, kannst du gerne. Ich habe die zu die ganze Zeit und ich lasse die ganze Zeit Luft im Sinne von, ich sitze hier die ganze Zeit und bin richtig angenehm tief am Durchatmen, weil ich das gerade fühle für dich quasi, wie du Luft lässt.
Ja.
Ne? Also richtig so,
mir geht's auch
in Ruhe
wirklich,
einatmen, ausatmen.
Mir geht's so viel besser.
Ganz entspannt.
Mir geht's so viel besser, seitdem ich das entschieden habe. Und das merke ich auch daran, dass mein altes Ich, also vor ein paar Wochen noch, hätte ich da schon entschlossen, mich anzumelden für den Ironman.
Ja.
Wäre ich deutlich verspannter. Und ich habe trotz Anmeldung, es ist noch ein paar Monate hin, aber es fühlt sich nicht mehr, es fühlt sich ganz anders an und das ist ein richtig gutes Gefühl.
Ja, und ich löse das jetzt mal ein bisschen auf, ne? Also wir kommen mal raus aus dem Modus gerade.
Ja.
Ich finde es aber total cool. Mir persönlich hat das gerade richtig Spaß gemacht, weil du hast so viele gute Ansätze gerade gehabt und das, was du hier in lediglich, ich habe kein Zeitgefühl, 20 Minuten erklärt hast, ist eigentlich, wie du eine komplette Transformation durchlaufen hast bei den Fragen nach Druck zum Beispiel, Anspannung, Stress und gleichzeitig hast du die Lösung dafür geliefert. Ne? Also du hast gesagt, ich stresse mich nicht mehr oder ich werde mich nicht stressen. Ich kriege das mit meinem Alltag geregelt, hast schon eine vorausschauende Akzeptanz gehabt dafür, dass wenn du mal krank bist, ja, dann ist es halt so. Und ich finde es total gut, weil, also und jetzt, damit du nicht das Gefühl hast, dass du die Einzige bist, die sowas kompliziert findet, ich erinnere mich gut zurück an meine erste, meine erste Mental-Coaching-Stunde, die ich damals mit Stefan, liebe Grüße, gehabt habe und nur zu einem anderen Bereich, aber quasi Ähnliches erzählt habe, wie Stress und wie ich dann schlecht schlafe und dies und das und jenes. Und Stefan hat mich damals gefragt, wo ich das denn fühle. Und die Frage hat mich, und zwar, ich habe viel länger gebraucht als du gerade, hat mich maximal überfordert. Und am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass ich, ne, deswegen saß ich hier gerade so, weil ich das heute viel leichter finde, zu fühlen, wie das meine Brust einengt, wenn ich irgendwie Stress habe in gewissen Situationen. Und was hilft es? Atmen. So, mega geil. Und das klappt dann richtig gut. Ne? Und das habe ich damals, also ich sage es wirklich auch heute immer noch so, damit es auch möglichst polemisch klingt, weil ich die Awareness dafür kreieren möchte, dass ich gelernt habe zu atmen. Und jetzt kurz überlegen, wie man 32 werden konnte, ohne irgendwie vorher atmen zu können.
So jung bist du noch.
Aber das war damals. Das war sogar wirklich 32. Das war gerade nur echt geschätzt. Aber es ist wirklich lange oder einige Jahre her. Und ich auch heute noch sagen kann, dass mir das in gewissen Situationen hilft, einfach sich kurz hinzusetzen und mal in Ruhe zu atmen. Und dann ist immer, da waren wir jetzt gerade bei Stressregulation und Co. Also die Empfehlung halt auch, an der Stelle sollte es mal irgendwas geben, welches du oder welches dir in die Quere kommt bei auf dem Weg dahin. Und jetzt nicht Dinge, die du nicht offensichtlich nicht beeinflussen kannst. Also das ist ja immer das, was man doll unterscheiden muss und wo man sich auch die Frage stellen muss. Deswegen habe ich dich das eben gefragt. Ne? Kannst du das beeinflussen? Natürlich können wir jetzt sagen, wenn morgen der dritte Weltkrieg ausbricht, dann ist das Ziel des Ironmans wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig im nächsten Jahr. So, können wir das beeinflussen? Nein, eigentlich nicht. Also brauchen wir das jetzt gar nicht thematisieren, so ungefähr. Ne? Also nehmen wir jetzt einfach das Risiko in Kauf, dass es so kommt. Und dann
aber zu wissen, dass natürlich immer das Leben dazwischen kommen kann.
Genau, aber das, und dann ist ja immer noch die Frage, können wir das beeinflussen? Die Lösung oder ein Teil der Lösung wird sein, dass wir eine gewisse Ruhe dazu haben, uns diese Situation quasi anzuschauen und zu überlegen, was daran kann ich jetzt gerade beeinflussen? Also, und jetzt mal ganz pragmatisch, ich werde krank. Ich habe zwei Kinder zu Hause, in deinem Fall gesprochen jetzt, die bringen aus der Schule eine fette Grippe mit. Kann ich das beeinflussen, dass ich diese jetzt auch bekomme? Ja oder nein? Ja, ich kann sicherlich irgendwie ein kleines bisschen versuchen, dass die gedämpfter ausfällt und so. Aber kann ich es wahrhaftig beeinflussen? Nee, eigentlich nicht. Also ist die einzige Option, die ich jetzt gerade habe, hinzugehen und zu akzeptieren, dass es so ist, weil ich kann es jetzt einfach schlicht oder ich konnte es in den letzten 3 Tagen nicht beeinflussen. Ich konnte die jetzt nicht in ein Zimmer sperren und eine Quarantänezone zu Hause errichten und das vermeiden. So. Und wenn ich das nun mal nicht beeinflussen konnte, ja, dann ist es okay, dann ist es jetzt halt da. Und dann, du hast es eben passend gesagt, dann ist es so. Fertig. Und das ist ein fantastischer Akzeptanzsatz, ne?
Ja.
Ist jetzt halt so. Ja. Fertig. Ende. Und jetzt kann ich nichts anderes machen, außer darauf zu warten, bis es vorbei ist. So, und dann geht's weiter. Und das ist cool. Also deswegen lege ich gerade nochmal da den Finger drauf, weil ich das super gut fand. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, deswegen war ich ebenso bei dem Satz und bei der Ausformulierung, ne, und wie man das gegebenenfalls nochmal etwas anders, den Satz nochmal ein bisschen umbauen kann, halt einfach hinzugehen und sich den dann auch aufzuschreiben. Weil die große Kunst ist ja jetzt, nicht nur entspannt hier zu sitzen und zu sagen, naja, wenn was kommt, dann ist halt so, ne, sagt sich leicht.
Yeah.
Deswegen im Vorhinein schon mal, mache ich manchmal gerne die Frage, was könnte jetzt dazwischen kommen, dass das dann doch nochmal anders ist. Weil das halt ein total cooles Bewusstsein anregt, um, wenn das dann beim nächsten Mal kommt, also Beispiel, irgendwer anders beeinflusst dich, dann doch lieber dies und das und jenes zu machen als Beispiel. Ne? Jetzt stell dir vor, du hättest keinen verständnisvollen Coach, sondern jemanden, der dir sagt, nee Sandra, du musst jetzt aber 15 Stunden die Woche trainieren. Und dann bekommst du das nicht hin. Und dann sagt der Coach aber, nee doch, aber wir brauchen das, weil das ist halt die Vorgabe, so viel muss man halt trainieren. Dann wissen wir ganz klar, das kann nicht lange gut gehen. Ne? Und das wäre ein Einfluss von außen, bei dem man dann irgendwie schon vielleicht im Vorhinein antizipieren könnte, das könnte kommen, vielleicht ist das dann gar nicht die richtige Wahl oder wie auch immer. Oder ne, der Trainingskollege, der überambitioniert ist, mit dem es auch eigentlich gar nicht so viel Spaß macht, hatte ich letztens noch in einem schönen Coaching-Gespräch, also in einem, nicht jetzt Coaching-Coaching, sondern Mental-Coaching-Gespräch, ging es auch darum, warum denn diejenige das eigentlich gemacht hat in der Vergangenheit. Und da war ganz viel Druck von außen, so sozial vorgegebener Druck, der gesagt hat, wir müssen das so und so machen oder wir machen das so und so und das ist jetzt hier unsere Ambition und so weiter. Und am Ende sie festgestellt hat, nee, ich will das gar nicht. So, ich habe das nur erst gar nicht gemerkt, dass ich das gar nicht will. Und dann haben wir das rausgearbeitet und dann war die Frage, was kann jetzt dazu führen, dass das nochmal anders kommt? Und dann war ganz klar so, ja, wenn da nochmal jemand kommt, der mir dies und das und jenes sagt. Mega. Also und wenn du das Bewusstsein schon hast, dass jemand kommen könnte und du sofort weißt, nee, also lasse ich mir auf gar keinen Fall reinreden jetzt nochmal. Lass ich mir nicht erzählen, dass ich das so und so machen müsste, weil es mir halt nicht hilft. Super, ne? Und das ist schon absolut cool vorausschauend. So, das bin ich auch wieder eigene Erfahrung, ne? Ich bringe auch meine mit ein, damit das nicht so aussieht, als wenn nur du in der Situation wärst. Aber ich habe das oft in beruflichen Coachings, dass ich dann sage, im Moment kriege ich den Alltag richtig gut hin und finde ganz viel Zeit für coole strategische Minuten oder Stunden, wo ich den Kopf frei habe, mich der Alltagsstress nicht beeinflusst, ich super geil auch ein Stück weit fantasieren kann, was da so kommt und mir konzeptionelle Ideen kommen, die ich nur dann haben kann, wenn ich Ruhe habe. Und dann die Frage, naja, und was kann jetzt dazwischen kommen, dass das jeden Monat für ungefähr, keine Ahnung, 3 Tage passiert? Und dann kann ich das genau durchdeklinieren mittlerweile und kann sagen, ja, wenn dann der Alltag so und so kommt und wenn ich dann wieder es nicht schaffe, richtig Prioritäten zu setzen und so weiter. So, und dann mache ich das auch gerne so, dass ich den Satz umbaue und sage, ne, ich werde dafür sorgen, dass ich mir an den 3 Tagen im Monat die Prioritäten richtig setze und eben nicht da scheuklappenartig durchlaufe und dann denke, nee, das ist jetzt gerade wichtiger, sondern auf jeden Fall an den Punkt komme, dass ich sagen kann, da diese 3 Tage sind mir heilig und da kann kommen, was will. Also außer das Leben, schreibt irgendeine Geschichte, ne, ist klar, okay, fair, dann ist es so, wenn die Kinder krank sind, dann braucht es einen gewissen Spielraum dafür und dann ist das super cool und deswegen hast du das gerade super gemacht, ne? Also die Aufgabe wäre oder die Hausaufgabe, wenn man so will, den Satz nochmal richtig gut auszuformulieren und zu sagen, hey, ich werde, auch wenn da jetzt irgendwie was dazwischen kommt, was ich nicht beeinflussen kann, trotzdem gelassen bleiben.
Ja.
Zum Beispiel, ne? Und das, und die Situation akzeptieren. Und ja, super cool. Also deswegen fand ich das gerade richtig, richtig gut. Und ich weiß, das ist dann auch, also es ehrt dich. Und ich finde das ein wahnsinniger Mehrwert für alle, die zuhören, weil jeder, der denken würde, hä, warum brauchst du denn jetzt gerade so lange den Satz zu bauen, wäre in der gleichen Situation mindestens genauso. Ist also ein ganz normaler Vorgang, ne, dass man da sitzt und dann auch mal ins Denken kommt. Und das ist ja ein Teil der Reflexion, die man da hat. Und der Kreierung von Bewusstsein für die Situation und so weiter. Und das, finde ich, ist das, was die Sache am Ende ausmacht und die auch ja zu diesem Erfahrungslernen hinzugehört. Du hast jetzt die Riesenerfahrung gemacht und du hast sie, und das ist ja sau wichtig, zu einem Zeitpunkt gehabt, wo sie total richtig und angebracht war. Ne? Also auch rückblickend nochmal das Ganze wirklich absolut positiv behaftend zu sagen, hey, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich zu sehr da reinsteige und das so und so mache, dass dann ich irgendwann den Anker werfen muss. So, und das ist ja schon, das war das der Wortlaut, den du eben benutzt hast. Das ist schon eine Notsituation. Ne? Anker werfen machst du nicht, um irgendwie langsamer zu werden, sondern das ist anhalten.
Nee, ich hatte, also wenn ich, ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, dass ich selber für mich dachte, wenn ich jetzt in einem kurzen Satz meine Gemütslage beschreiben sollte, dann wäre dieser Satz, ich kann nicht mehr. Ich war wirklich am Limit.
Ja. So. Super. Also super, sich das so vor Augen zu führen, ne? Und klar zu sagen oder sich das Bewusstsein zu verdeutlichen, bis hierhin und nicht weiter. Fertig. Und jetzt ist ja das große Learning daraus darf ja sein, in Zukunft natürlich nicht nochmal in so eine Situation zu kommen, sondern im Vorhinein schon zu merken, zu fühlen, zu erfahren, was ich jetzt gerade brauche, also du jetzt in dem Falle, was du jetzt gerade brauchst, um das beim nächsten Mal anders zu handhaben, dass es erst gar nicht dazu kommt. Und das ist ja auch das Geile, weil du es eben angesprochen hast. Natürlich ist der, du hast es eben so schön salopp gesagt, quasi die Unterbrechung des Coachings ist ja auch quasi Anker werfen in dem Falle. Mhm. Auf der anderen Seite, und jetzt versuche ich das mal, kurzer Perspektivwechsel, ne, war dieses Coaching ja vielleicht in dem Moment auch dafür da, dir zu helfen, dir vor Augen zu führen, dass hier jetzt Schluss sein muss. Also wenn du das alleine möglicherweise gemacht hättest, dann hättest du gar nicht die Nachfrage bekommen, wie es denn aussieht und hättest sagen müssen, ja, sorry, im Moment ist irgendwie der Wurm drin. Ich war schon wieder jetzt 3 Tage krank, konnte wieder nicht trainieren und so weiter. Und ich würde die vorsichtige Frage stellen, ob du dir selber das so bewusst gemacht hättest, wenn die Nachfrage nicht da gewesen wäre und dann irgendwann den Anker geworfen hättest oder ob dieser Prozess vielleicht länger gedauert hätte und so weiter. Ne? Also ist jetzt hypothetisch. Ja, spekulativ.
Ich glaube, ich hätte, wenn ich das jetzt völlig in Eigenregie gemacht hätte, hätte ich natürlich aber auch, also das, was mich ja auch gestresst hat, war, ich habe ja nun mal jemanden engagiert und da zahle ich Geld für und der macht das auch, Mega-Coach, also hier, wann immer ich kann, liebe Grüße und Werbung, liebe Grüße an und Werbung für Jean, der nämlich auch immer Verständnis hat und der mir auch nie das Gefühl gegeben hat, wenn ich gefühlt zum 20. Mal sage, heute geht wieder nicht, weil, habe ich nie, also, ne, hat mir nie ein doofes Gefühl gegeben, überhaupt nicht. Aber dadurch, dass ich natürlich ja den Coach habe, weil ich ein Ziel habe, weil ich was machen will und er mich damit dann selber auch gestresst habe, ja auch zu liefern, so, das hätte ich, wenn ich jetzt keinen Coach gehabt hätte und Freestyle mit irgendeinem, was weiß ich, plant, da hätte ich ja gar nicht den, da hätte ich mir vielleicht aber weniger Druck gemacht, muss ich schon sagen, weil ich dann
auf jeden Fall,
ne, weil ich dann ja keinem hätte sagen müssen, heute geht nicht, weil, und dann hätte ich halt mal dann hätte ich den Lauf eine Stunde gemacht und hätte halt vielleicht an dem Tag die Intervalle da rausgelassen, hätte auch keinen interessiert. So. Ja. Also ich glaube, der Druck, der macht mir nicht der Coach, den mache ich mir manchmal oder habe ich mir, das mache ich ja nie wieder, habe ich mir selber gemacht, so durch diese Kommunikation dann auch. Mhm. Aber das war einfach ein mega Learning. Und
Sachen dazu. Ja. Erstens, immer, wenn man so eine Beziehung eingeht, lernen beide davon. Mhm. Also auch in dem Falle wird es so sein, dass das, was jetzt richtig gut gewesen ist, ist, ihr habt nochmal ein neues Level erreicht an quasi Sensibilisierung für den anderen. Und in dem Fall ist jetzt klar, bevor das beim nächsten Mal sich nochmal so weit strickt, ja, dann mach doch halt einfach mal eine Pause. Ist doch okay. Genau. Also wo ist das Problem? Ne? Ist doch total super. Also die sollte immer im Leben von jeglichen Dingen irgendwie mal möglich sein, dass man einfach mal sagt, so nee, jetzt lasse ich mal ein bisschen Luft dran.
Ja.
Als Beispiel. Und das Zweite ist, und das jetzt aber wirklich absolut aus Coach-Perspektive in dem Falle, das ist manchmal die leider unabdingbare Herausforderung für den Unterschied zwischen Coach und Athlet und Kunde und Dienstleister.
Mhm.
Also kurz, absolut andere Perspektive gerade, aber ich fühle das total gerade und ich sehe Jean, der natürlich auch in irgendeiner Form ein Dienstleister ist. Und die große Kunst am Ende von so einem Coaching ist ja, wenn beide Seiten sich darauf einigen können, dass die Beziehung, die ganz weit an eins steht, die aus Coach und Athlet ist, weil dann kann man auch mal hingehen und kann sagen, hey, ich mache jetzt mal eine Pause. Wenn du jetzt einen Kunde und einen Dienstleister hast und du hast irgendwie, was weiß ich, und ich kenne das alles, habe ich bei Highsize oft genug, erleben wir, also nicht oft genug, dass das häufig vorkommt, aber wir erleben das immer mal wieder, dass dann am Ende dieses Kunde-Dienstleister-Verhältnis im Vordergrund steht. Und das finde ich, also mir persönlich geht es immer so, das finde ich eigentlich unangenehm, weil dann stehst du da und musst dir denken, sowas wie, ja, ich muss jetzt aber einen Trainingsplan schreiben, das steht in der Berufsbezeichnung. So, dabei ist es jetzt für dich, hätte es dir nicht geholfen in der Situation, nee, ne? Zu sagen so, nee, okay, du hast jetzt die letzten 4 Tage nicht trainiert, aber ich schreibe dir schon mal ein, weil ich will jetzt nicht, dass wir erst am Dienstag telefonieren und du am Montag keinen Plan hast und dich dann hinterher beschwerst, dass du keinen Plan bekommen hast, weil dann bist du der Kunde und der Coach der Dienstleister und es geht am eigentlichen Ziel total vorbei.
Ja, klar.
So, ne? Und das, finde ich, ist das Geile daran, deswegen lege ich da auch wirklich nochmal den Finger rein, weil das in so einer Coach-Athleten-Beziehung, das, was ich am Profisport liebe, dass, ja klar, wir manchmal vielleicht auch irgendwie ein bisschen Kunde-Dienstleister sind, natürlich, aber das verschwimmt ja komplett. Ja, und da darf ich Coach sein.
Am Ende auch mal 2 Menschen, die miteinander arbeiten.
So, und das finde ich ist eigentlich, also das ist das Schönste, ne? Und wenn am Ende Coach und Athletin oder Athlet oder Sportlerin und Sportler, wie auch immer, auf demselben Nenner sind, was das hier für eine Beziehung ist und dass man auch mal sagen kann, boah, läuft scheiße. Und wenn es hilft, auch mal zu sagen, ey, lass mal einfach 4 Wochen nicht melden. Mhm. Also natürlich der Sportler das sagt und jetzt nicht der Coach quasi, ne? Also nicht, dass jetzt der Coach nächstes Jahr vom Ironman sagt, du, pass auf, ich bin jetzt mal 4 Wochen im Urlaub, lass mich mal in Ruhe. Das ist dann immer ein bisschen schwierig.
Oder ich bin nicht im Urlaub, lass mich trotzdem in Ruhe.
Genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das
voll gemein.
Aber ich finde,
Jean, das machst du nicht, das wäre voll, fände ich voll fies.
Diese Legitimierung, das machen zu können und das sagen zu können, ist total geil.
Ja.
Das finde ich, ist ja, was. Und hey, am Ende, also jetzt wird es vielleicht ein bisschen polemisch, aber wie in jeder Beziehung ja auch, einfach mal sagen zu können, ey, nimm's mir nicht übel, aber gerade passt nicht. So, mein Wohlbefinden sagt mir, mir geht's jetzt gerade besser, wenn ich mal Nein sage. Also in welcher Situation auch immer, das kennt, glaube ich, jeder aus dem Alltag. Und das ist ja super cool und das spricht am Ende eigentlich nur für die Beziehung, finde ich, weil man das sagen kann und das wird am Ende das Ganze auf jeden Fall stärken und ich wette mein Jahresgehalt drauf, dass eure Coaching- oder Coach- und Athletenbeziehung für das nächste Jahr jetzt, also in den nächsten 12 Monaten, nochmal deutlich viel besser wird, als sie in den ersten 12 Monaten schon war. Jede Wette.
Ja, glaube ich auch. Aber
jede Wette.
Klar, allein.
Geiles Learning, coole Erfahrungen, die beide gesammelt
mega
haben.
Mega gut.
Super.
So, und dann würde ich aber noch gerne mit dir einmal über deine Erfahrung, also wir strugglen ja wahrscheinlich alle manchmal, wie wir welche Sachen so wie unterbringen, ne? So der Tag hat 24 Stunden, Ich habe immer mal gelernt, ich kann gar nicht so gut schlafen, wenn ich abends um 10 erst vom Schwimmen komme, hungrig. Kannst du ein paar, gibt es irgendwelche Sachen, die sich gut etabliert haben, wie, keine Ahnung, machen deine Athleten alle, stehen die morgens um 4 auf und machen, machen die erste Einheit oder hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, das hat bei vielen gut funktioniert, um noch besser Training und Leben miteinander in Einklang zu bringen?
Ja, fallen mir wahnsinnig viele Dinge ein. Angefangen mit...
Ich habe Zeit.
Ja, ja, und jetzt haben wir beide wieder Zeit und werden gleich von der Regie hier rausgeschmissen. Nein, Spaß. Aber also fallen mir wirklich super viele Dinge ein. Alleine, also es geht mit dem realistischen Zeitbudget los. Mhm. Also ich würde wirklich auch, jetzt bin ich ein rationalerer Typ, mein Persönlichkeitstyp gibt das vor, Dinge auch zu objektivieren und so weiter. Aber meine grobe Empfehlung wäre schon, dass auch jemand, der das nicht unbedingt ist, dass es dem helfen kann, sich einfach mal ein Stück weit vor Augen zu führen, egal ob das runtergeschrieben ist oder nicht, aber wie so ein Alltag halt aussieht. Also wann stehe ich morgens auf? Wie viel Trainingszeit? Habe ich Trainingszeit vor der Arbeit? Ja oder nein? Wenn ja, wie viel? Und das kann ich mich ja für jede erdenkliche Tageszeit letztendlich fragen. Ne? Kann ich in der Mittagspause trainieren? Ja oder nein? Wie viel Zeit habe ich abends? Was sind die Tage, an denen ich mehr trainieren kann? Wie sieht es an Wochenenden aus? Und so weiter. Und am Ende, ganz entscheidend wichtig ist immer, das Ganze realistisch einzuschätzen. Weil es fallen meistens die auf die Nase, die sagen, ich mache jetzt einen Ironman, deswegen kann ich auch jeden Morgen um 5 trainieren, bis um 6, bevor ich dann die Kinder in die Schule bringe. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, wenn du das bisher nicht gemacht hast über einen längeren Zeitraum, dann ist das eine nette Idee vielleicht in der Theorie. Und in der Praxis wirst du irgendwann feststellen, dass du an irgendeiner Stelle gespart hast bei deiner Planung. Ob es beim Schlaf ist, bei der Zeit für die Kinder, beim gemeinsamen Frühstück morgens, was auch immer. Ich glaube, das übersetzt jetzt einfach jeder für sich.
Ja.
Und ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. So, und deswegen ist die realistische Selbsteinschätzung wichtig. Und auch vielleicht, wie gesagt, dieses Bewusstsein, also dass man so einen kleinen Überblick sich verschafft, wie Training und Alltag aussehen kann. Und was ich dabei super wichtig finde, ist auch einen Überblick sich zu verschaffen, wo denn Zeit für einen selber und für Erholung und Co. stattfindet. Weil wenn irgendwann Schlaf, Ruhezeit, was auch immer was, einfach nur noch irgendwie so eine Art Lückenfüller wird, dass ich sage, mein Tag geht von 5 bis abends um 10 und wenn ansonsten nichts mehr ist, dann ja gut, dann lebe ich halt schlafen, dann wird es nicht funktionieren. Das ist das gleiche Spiel, das geht nicht lange gut. Ne? Also ich würde es vielleicht auch von den essentiellen Punkten aufbauen. Wenn du nicht, sagen wir jetzt mal, 7,5 Stunden Schlaf sicherstellen kannst, ja, dann brauchen wir die Planung an dem Tag nicht anfangen. Ne? Dann ist an dem Tag vielleicht, weiß ich nicht, Kinder und Arbeit und Co. wichtiger. Und wenn du es schaffst, eine halbe Stunde zu trainieren, dann ist es super und dann ist es das, was deinem realistischen Zeitbudget entspricht und dann nehmen wir das genauso an. So, und so würde ich es in etwa aufbauen und dann, glaube ich, ist schon eine ganze Menge damit getan, wenn man Belastung und Entlastung, wie im Training auch, halt auch im Alltag gut gehandelt bekommt. Also ich mache ein nächstes Beispiel für einen No-Go, ist eigentlich, schlafen haben wir schon gesagt, muss eine sichere Bank sein. Mhm. Das gleiche ist mit dem Essen.
Ja.
Also wenn du denkst, dass dein Frühstück immer nur der kleine Snack auf der Autofahrt zur Arbeit ist, weil du da gerade Zeit hast, vom Schwimmbad zur Arbeit, wollte ich gerade sagen, in Ruhe zu essen, aber ne, das ist es ja schon nicht, weil es muss ja irgendwie, es ist dann vielleicht nur ein Riegel oder keine Ahnung, ein Proteinshake oder keine Ahnung was.
Mhm.
Und jetzt sage ich nicht, dass du morgens 1,5 Stunden Zeit für ein Frühstück haben sollst, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass Essen nicht auch einfach nur Energieaufnahme ist, sondern dass das auch ein bisschen was mit Zeit nehmen hier und da mal zu tun hat. Also dass man zumindest sagen kann, hey, die Mittagspause auf der Arbeit, in der ich jetzt was esse, die ist auch sowas wie eine Ruhezeit. Das ist jetzt nicht der Moment, wo ich 1,5 Stunden Zeit habe, von denen ich eine Dreiviertelstunde laufen gehe, 15 bis 20 Minuten brauche für Vor- und Nachbereitung, um dann schnell in den Supermarkt zu laufen, mir ein Sandwich auf die Hand zu nehmen, welches ich dann esse auf dem Weg zurück an den Schreibtisch. Das wird auf Dauer, glaube ich, nicht gut funktionieren. Und das, finde ich, sind die wichtigsten Punkte. Also auf jeden Fall Ruhezeiten einplanen, realistische Einschätzung und auch eigentlich genau das, was du gesagt hast, nur bestenfalls vorm Anker werfen, immer auch mal wieder hinterfragen und sich selber die ehrliche Frage stellen, klappt das hier jetzt gerade gut? was daran klappt gut, was daran klappt nicht so gut. Mhm. Und dann auch vielleicht mitnehmen, ne, was kann ich beim nächsten Mal besser oder anders machen? Oder wie kann ich das ein bisschen entzerren? Ja. Vielleicht stelle ich auch fest, dass ich irgendwo mehr Zeit habe. Kann ja auch sein. Ne? Oder dass mir es besonders gut tut, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und da schon mal richtig gut Trainingszeit unterbringen kann, wo ich ein riesen Fan von bin. Also wirklich, ich liebe Berufspendler. Das ist die Überschrift von dem Podcast. Ich liebe Berufspendler.
Ein Herz für Berufspendler.
Genau, weil das halt wirklich eine Sache ist, wo häufig oder wo ich die Erfahrung häufig gemacht habe, dass das echt so ein richtiges Augenöffnen wird, wenn die Leute bis dato gedacht haben, dass der Arbeitsweg halt was ist, was man hinter sich bringen muss, mhm. um dann festzustellen, oh cool, ich kann das ja auch mit dem Rad machen oder ich kann vielleicht auch mal laufen. Und dann auch wegzukommen von der Idee, dass das nur eine Wegstrecke von A nach B ist, sondern man kann das super zum Training nutzen. Mhm. Also das kann irgendwas sein, wo es ja auch die Herausforderung ist, in einem Coaching zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wenn das die Voraussetzung ist, dass so ein Arbeitsweg gut klappt und man kann da geile Inhalte einbauen, so dass das auch wirklich ein trainingsqualitativer Arbeitsweg mhm. wird. Und deswegen finde ich Berufspendler geil. Also viele gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich wohne leider zu nah dran.
Ja.
10 Minuten.
Ja, genau. Und halt auch 10 Minuten, wo man sagen würde, also jetzt würde ich vorsichtig die Frage stellen oder ich kann das in deinem Falle jetzt beantworten, ohne dass ich dich weiter frage und deinen Wohnort offenlege, aber dass es keinen Sinn macht, die Fahrt auf 1 Stunde zu verlängern mit dem Rad, weil da wird die Qualität nicht funktionieren in dem Falle. Ich würde jetzt aber vorsichtig die Frage stellen, wie es wäre mit dem Laufen zum Beispiel, weil du läufst an durchaus populären Hamburger Laufstrecken vorbei, könntest das mit dem Arbeitsweg verbinden.
Oder mit dem Rückweg eigentlich auch ganz gut. Das habe ich auch schon gemacht. Also das
siehst du, und jetzt ist
ich mitgenommen und dann den Weg dann, den Nachhauseweg dann erweitert. Und es ist tatsächlich so. Also wenn ich nämlich öffentlich fahre, fahre ich irgendwie 1/2 Stunde.
Ja.
Und wenn ich da ein bisschen was dranhänge, dann kann ich daraus super eine Einheit machen.
Mega.
Ich habe leider keine Duschen im Büro, deswegen ist der Rückweg, eignet sich besser als der Hinweg. Aber sowas zu kombinieren, das ist ein guter Hack auf jeden Fall.
Und jetzt mal wirklich ganz banal, aber die Dusche im Büro zum Beispiel ist irgendwas, die bei dieser Entscheidungsfindung eine Menge zu beiträgt. Weil wenn ich dir jetzt sagen würde, Sandra, lauf doch bitte morgens ins Büro und du denkst dir, ja okay, dann habe ich halt Trainingszeit auf jeden Fall in den Arbeitsweg verpackt, aber ich stinke danach 8 Stunden und fühle mich mega unwohl. Du stönkest, wärest du jemand anderes. Dann ist das ja auch nicht, ist der Sache nicht geholfen. Ja. Ne? Also dann ist das wiederum es müssen schon die Umgebungsfaktoren stimmen.
Ja.
Und wenn man die Chance hat, die ein bisschen zu beeinflussen und so weiter, ne, dann ist das cool. So. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal ein Büro mit Dusche oder weiß ich nicht was. Oder man hat eine Möglichkeit nebenan noch das Ganze mit, so, das kenne ich auch, ganz viele Beispiele, die danach noch kurz eine Runde schwimmen gehen, aber das eigentlich vor allen Dingen deswegen machen, weil sie dann danach noch duschen können.
Ja.
Ist jetzt in deinem Falle, klappt es wieder nicht mehr, weil du hast hier kein Schwimmbad um die Ecke, aber auch den Fall hatte ich schon. Und dann hat man morgens 2 Einheiten gemacht. Mögen sie noch so verhältnismäßig kurz sein, weil man jetzt nicht um 4 aufstehen will. Aber alleine morgens schon mal irgendwie 1/2 Stunde laufen gewesen zu sein, Badebuchse, Handtuch hinten drin, um dann zur Arbeit zu gehen, wo der Laptop noch steht, weil man hat den ja gestern dagelassen, als man nach Hause gelaufen ist. Mhm. Geil. Das ist ja mega.
Ja.
So, und da finde ich es ganz wichtig, auch immer so in, vielleicht auch manchmal, und das ist die große Kunst auch, und das ist manchmal auch die Schwierigkeit, die es im Triathlon so gibt. Es ist ja schon eine Sportart, die große Anforderungen mit sich bringt, aber die auch eine große Flexibilität mit sich bringt. Also es ist ja total geil, sagen zu können, ich habe 2 Wochen kein Fahrrad, weil ich im Urlaub bin. Ich kann aber trotzdem fast vollwertig trainieren. Also ja, ich kann halt nicht Rad fahren, okay, aber ich habe 2 andere Disziplinen, die ich machen kann.
Ja, das stimmt.
Und manchmal lohnt es sich
laufen
total.
Laufen kannst du ja immer.
Ja, genau. Immer. Laufen kannst du immer. Du brauchst nur Laufschuhe. So, und da finde ich es geil, manchmal diese Muster aufzubrechen und wirklich kreativ zu werden. Mhm. Und das ist quasi der Aufruf hier, ne, den Rhythmus oder die klassische Trainingsstruktur aufzubohren und fantasievoll drüber nachzudenken, wie man es machen kann. Wenn wir bei Highsize eine Anfrage kriegen, die da lautet, ich denke drüber nach, ein Coaching zu nehmen, aber könnt ihr mir mal eine symbolische Trainingswoche schicken, damit ich mal sehen kann, wie die aussieht? Sag ich, hä? Wie soll denn eine symbolische Trainingswoche aussehen? Also die gibt's nicht. Also es gibt keine symbolische. Ja, weil jeder anders ist. Die, vom Umfang über die Intensität bis hin zu wann, wo, Häufigkeit, in welcher Reihenfolge, was weiß ich was. Das ist ein weißes Blatt Papier. Und dann zeichnet man das, nachdem man eben genau diese Fragen, die wir hier gerade erörtern, in irgendeiner Form halbwegs beantwortet hat. Dann probiert man es aus und dann evaluiert man das. Mhm. Und so setzt sich irgendwann eine Struktur zusammen. So, und dann guckt man, ob das funktioniert. Und so muss das aufgebaut sein. Es gibt keinen Standard-Trainingsplan, wo man sagen kann, der ist für die alle, die da anfragen, für ein Coaching irgendwie super geil. So klappt es nicht. Und das ist total, was ich ehrlich gesagt total schön daran finde, ist halt wirklich, ich durfte jetzt echt viele Ausprägungen kennenlernen von sowas. Ich meine, ich weiß, wie das aussieht vom Hobby über den Amateur im Profisport bis hin aber auch zu großen Grundgesamtheiten an Athleten. Und wie man vielleicht merkt, ich finde es total geil, dass man eben genau diese Flexibilität da hat und dass die Herausforderung ja auch darin liegt, das für die Leute cool zu verpacken.
Ja.
Und dann gibt es die Basics, wo man sagen würde, hey, die müssen stimmen, echt essen, schlafen. Das sind Basics, Ruhezeiten, sozial, ne? Also auch Zeit für die Familie. Wenn man das Gefühl hat, ich meine, wir sprechen da immer halb ironisch drüber, aber wenn man dauerhaft das Gefühl haben muss, dass irgendwer anderes bei dem eigenen Vorhaben auf der Strecke bleibt, ob es jetzt die Kinder, die Ehefrau, der Ehemann, der Partner, die Partnerin ist, was auch immer was, das kann nicht auf Dauer gut funktionieren und das kannst du auch nicht kompensieren mit dem einen Abendessen, welches man sich freitags einmal im Monat rausnimmt und denkt, man könnte das jetzt damit wieder gut machen und so, ne?
Du sagtest gerade, komplexer, aber auch flexibler Sport. Und ich glaube, Flexibilität ist ohnehin, neben dem sich nicht stressen, also nicht, sich nicht übermäßig stressen, einen gewissen Raum für Flexibilität sich zu nehmen und sich auch wirklich vorzubehalten, ist auch mega wichtig.
Ich mach's mal für die vermeintlich ähnlichen SO1-Typen wie mich, also Leute, die
Björn und ich haben beide so einen Persönlichkeitstest gerade gemacht und den mal nebeneinander gelegt.
Ja, genau. Und mein Persönlichkeitsprofil oder ich sag's mal so, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, aber lege viel Wert auf so Rationales, Objektivierbares, Spezifisches und so weiter, Strategisches. Also eines der früher, als ich noch nicht verstanden habe, dass man zwischen den Systemen hin und her schalten kann und es sich viel besser anfühlt, auch mal ein anderes System quasi zu bedienen, war es für mich, und viele Leute werden das jetzt kennen, der vermeintliche innere Monk, den man immer herangezogen hat, um die eigene Persönlichkeit zu beschreiben, um klarzumachen, dass wenn eine Einheit im Trainingsplan nicht am Ende grün erscheint, wenn ich sie absolviert habe, dass das ein ganz großes Problem war. Ne? Man hat einen Plan oder eine Idee und will die eigentlich machen, muss dann aber davon abweichen, weil warum auch immer. Mhm. Und das zum Beispiel was mich jahrelang in ganz vielen Punkten gestresst hat, egal ob sportlich, beruflich, privat, was auch immer was. Also wirklich gestresst hat. Und mein Sinnbild heute manchmal, um super plakativ zu beschreiben, und es, also so sage ich es auch manchmal quasi im Gespräch, ist, dass bei Training Peaks, wo unsere ganze Trainingsplanung abläuft, ich hingehen kann und ich habe einen initialen Plan. Und wenn ich den nicht mache, dann kann ich die Einheiten einfach verschieben. Und am Ende des Tages ist nur eine Frage des Verschiebens, um trotzdem alle grün zu machen. Mhm. Also meinen inneren Monk kann ich locker damit befriedigen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt hier 3 Tage krank, dann nehme ich die Einheiten, schiebe die keine Ahnung wohin, schreibe da rein krank und dann ist das quasi grün. Was für mich manchmal dann bedeutet, dass jetzt die Akzeptanz, dass ich da nicht trainieren konnte, also ist das jetzt gerade grün. Auf ein neues, jetzt verschiebe ich das wieder ein kleines bisschen und kann es danach grün machen. Also nur jetzt für die Beschreibung des monkigen Rationalen. Ich brauche das auch ein Stück weit, dass ich das da sehe, dass das jetzt okay ist, das zu machen. Weil ansonsten habe ich häufig die Situation, auch orange ist schon fies. Mhm. Also außer du hast jetzt mehr trainiert, als du trainieren solltest, weil du mehr Zeit hattest. Ja,
ist das
okay.
Auch, wenn man zu wenig trainiert, das kennt ich.
Genau. So, und deswegen finde ich, ist das eine Sache, die mir zum Beispiel echt immer viel geholfen hat. Und der Kern dahinter ist aber eigentlich jetzt nicht, dass ich irgendwann verstanden habe, dass man bei Training Peaks Einheiten verschieben kann, sondern dass man eben, jetzt sind wir da kurz beim Persönlichkeitstest, ohne ihn weiß Gott wie zu erklären, aber dass es natürlich unterschiedliche Systeme, Persönlichkeitstypen gibt und jeder irgendwo ganz viele Attribute, motivationale Welten und Co. in sich trägt, man nur das wissen muss und die in den jeweiligen Situationen ansteuern muss. Wenn du dann stoisch dahinter sein willst, dass du diesen Trainingsplan jetzt genau so machen musst, wie du den da aufgeschrieben hast, dann kommt irgendwann sinngemäß, und jetzt nicht, weil ich damit dich gerade meinte, aber sinngemäß das Anker werfen, weil du irgendwann feststellen wirst, das ziehst du nicht so durch mit dieser Spannung dahinter, ne? Das klappt nicht.
Weißt du, was das vielleicht noch abschließend, was mir total hilft, von wegen grün? Mhm. ich habe so ein Whoop-Armband und damit habe ich erstmal meinen Schlaf tatsächlich optimiert. Das läuft deutlich besser, aber das, der viel, viel, viel wichtigere Indikator für mich und mein Gesamtwohlbefinden ist mein Erholungswert.
Mhm.
So, und als ich vor ein paar Wochen in der Situation war, einen Anker werfen zu müssen, hatte ich da sehr viel Gelb und Rot.
Mhm. Super.
Und
also nicht super, aber super die Erkenntnis.
Und jetzt?
Ja, das meine ich.
Und jetzt ist überwiegend grün.
Ja, und jetzt an
und
alle.
Und das nehme ich als meinen, sorry, als meinen Indikator. Dann weiß ich nämlich, und dann ist für mich, also ich gucke dann auch und überlege so, wann ist gelb und warum. Und klar kann man mal haben, ne? Ist auch nicht schlimm. Aber der Punkt für mich nochmal auch so als Erkenntnis, auch rückblickend so und was sich verbessert hat. Ich sehe das einfach und ich spüre das einfach, dass ich insgesamt so viel entspannter bin. Ich schlafe auf einmal besser und ich trainiere nicht weniger. Aber es ist irgendwie alles jetzt in Balance und ich glaube einfach wirklich ganz fest daran, dass dass das Ding dieser Prozess im Kopf anfangen muss.
Mega. Und jetzt hat das Whoop-Armband genau das gemacht, was es für manche Leute machen soll, das einfach nur kurz ein Signal zu senden. Und das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist, das Whoop-Armband hat dir nicht das Signal gesendet dafür, dass du dich um deine Erholung kümmern solltest, sondern das Whoop-Armband hat dir in deiner Übersetzung gerade einfach das Signal gesendet, denk mal drüber nach, was du vielleicht gerade anders machen könntest. Und das hast du gerade beschrieben. Also du hast nicht beschrieben, wie dir das Whoop-Armband geholfen hat bei der Verbesserung, sondern du hast beschrieben, wie du da irgendein Hilfsmittel nimmst, um deine eigenen gelernten Fähigkeiten und Erfahrungen jetzt viel besser noch zu machen als vorher. Und das ist die eigentliche Kunst.
Und auch das gespiegelt zu bekommen.
Ja. So, aber ne, du hast die Awareness dafür bekommen und du weißt dann jetzt, was du zu tun hast. Ja. Also das ist so wie die Ampel kann so häufig auf Rot, Gelb und Grün schalten, solange du nicht weißt, was du danach machen sollst, sieht das ziemlich doof aus. Ne? Dann hilft dir die Ampel halt auch nicht in der Hinsicht, sondern du musst schon wissen, dass du dann anfährst oder bremst oder wie auch immer.
Ja.
Und das hast du eigentlich gerade beschrieben. Du hast eigentlich beschrieben, wie du lediglich ein minimales Signal bekommst und dann hast du vor allen Dingen gesagt, und das ist das Wichtigste daran, sinngemäß jetzt gerade, ich krieg's nicht ganz genau auf die Reihe, aber dass du dann kurz den Reminder hast und dann hast du mir gerade erklärt, dann nimmst du den Moment und dann fühlst du, was da eigentlich gerade anders gemacht werden könnte.
Ja.
Zack, 100%. Optimal.
To be continued, würde ich sagen, lieber Björn. Ja, vielen Dank.
So super, Dankeschön. Und dann?
Und bis bald, ne?
Ne? Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.